und von Harry Styles, Sign of the Times.
Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Stuck and running from the bullets, the bullets. We never thought we'd been here before. Why are we always stuck and running from your bullets, the bullets? Just stop your crying. We'll be right back.
Falls ihr ihn mal zufällig in Berlin seht, gebt Bescheid. Die Rede ist von Harry Styles. Der treibt sich da mal rum, hat ja gerade ein neues Album rausgebracht. Das war immer mein älterer Song, Sign of the Times, der eine sehr wichtige Rolle in der Astronaut Project Hail Mary spielt. Wir haben den Film gerade sehr ausführlich besprochen, läuft aktuell im Sinistar in Erfurt.
Erfurt.
Das sage ich übrigens manchmal so versehentlich, kommt dann doch mein Dialekt durch. Werden wir auch gleich hören bei einem Bericht über die DEFA-Fachtagung. Eine internationale Fachtagung hat diese Woche stattgefunden an der Erfurter Universität über die DEFA. DEFA grenzenlos Mobilität und Raum. Die DEFA, zur Erinnerung für die, die da vielleicht nicht so drinstecken, das war die Produktionsfirma, die die DDR-Filme rausgebracht hat. 1946 gegründet, also wird genau in diesem Jahr 80 Jahre alt und 1990/91 damit abgewickelt worden. Dazwischen gab es ganz viele verschiedene Filme, auch Science-Fiction-Filme, Dokumentarfilme und. Und damit hat man sich jetzt 3 Tage beschäftigt. Wirklich Referenten und Referentinnen aus aller Welt, also aus Australien sind sie gekommen, aus den USA,
wirklich?
Aber auch deutschsprachige Menschen. Und interessant, das Thema war ja grenzenlos, wenn man sich natürlich gefragt hat, wie bestimmte Filmreihen in dem Fall es auch über die innerdeutsche Grenze in dem Fall geschafft haben. Die Rede ist von den ersten 3 Indiana Jones Filmen. Wir waren jung, wir waren Kinder. Wir reden hier von Jäger des verlorenen Schatzes. Wir reden von Indiana Jones und der Tempel des Todes. Und wir reden von
Coruscant, genau.
Den letzten Kreuzzug, 1989 erschienen. Und das waren ja Filme, das muss man mal betonen, die nicht in der DDR im Kino gelaufen sind, sondern nur im westdeutschen Kino. Und das war zum Beispiel, es gab verschiedene Vorträge, das war auch ein Thema mit, und das hat eben Anna-Luise Kiss beschäftigt, und sie hat erstens rausbekommen, also sie hat erstmal eine Umfrage gemacht, also hat einen Aufruf in der Zeitung gestartet, und dann haben sich Leute eben gemeldet und haben eben erzählt, wie sie überhaupt von Indiana Jones in der DDR gehört haben, weil der trotzdem auch in den 80er Jahren, obwohl nicht im Kino gezeigt, nicht im Fernsehen gezeigt, in der DDR Thema war. Aber es gab ja Westfernsehen, und einer hatte zum Beispiel erzählt, dass er 1984, als der 2. Teil anlief von Indiana Jones, in der ZDF-Sendung Kino-Hitparade mit Sabine Sauer einen Ausschnitt gesehen hat, in der Indy, also Indiana Jones, die Hauptfigur, auf der Brücke ist. Du erinnerst dich, über der Schlucht.
Ja.
Und plötzlich dann mit der Machete die Brücke dann. Und dann war aber der Ausschnitt zu Ende.
Ja, ja, weil von beiden Seiten Leute kommen.
Ne? Ja, der Ausschnitt war zu Ende, und der damalige DDR-Bürger hat gesagt, ja, er wusste, er wird jetzt erstmal nicht so schnell erfahren, wie es weitergeht.
Ach,
und er muss jetzt wirklich Jahre warten. Er hofft drauf, dass der Film dann endlich auch im Westfernsehen läuft. Das war aber dann nach dem Mauerfall erst, dass die Indie-Filme auch im Westfernsehen, in dem Fall auf ProSieben und Sat.1 gelaufen sind. Also das war schon hart, und nur die Situation.
Na gut, aber es gab einen 3. Teil. Es sollte Ihnen ja die Hoffnung gegeben haben, dass es wohl gut ausgeht auf dieser Brücke, oder?
Das stimmt, das wird er dann spätestens Ankündigung des 3. Teils.
Oh, 3. Teil, Chance ist hoch.
Dann mitbekommen haben. Aber ich will nur sagen, es gab ganz verschiedene Facetten, die jetzt auf dieser Tagung besprochen wurden. Also Indiana Jones war so ein Thema. Es ging aber auch darum, wie überhaupt so bestimmte Orte abgebildet wurden. Die Ostsee als Sehnsuchtsorte hat man so Ausschnitte genommen, wie dann eben die deutsch-deutschen Partnerschaften aussahen, weil es gab, also offiziell war es ja der Klassenfeind Westdeutschland, die alte Bundesrepublik Deutschland. Trotzdem gab es immer Möglichkeiten, doch mal gerade im Archivbereich, wenn man auf den Zweiten Weltkrieg zurückgeklickt hat, zusammenzuarbeiten. Das war also wirklich sehr tief, schon sehr tiefgreifend. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin wie immer mit dem Mikrofon rumgelaufen. Nach ein paar Takten Musik hören wir dann mal meine Eindrücke und auch ein Gespräch mit Dr. Anna-Luise Kiss über Indiana Jones. Und vorher gibt es aber noch Musik von...
Ich hätte noch eine Frage gehabt.
Ja, dann immer.
Also kam Top Secret drin vor, weil das war der erste westdeutsche Film.
Das wäre interessant gewesen.
Weil das wäre, also oder westliche Film, der sich wirklich mit der DDR, ich meine, auch Gags wie sie heißt Waltraud, das ist so viel wie die sich in den Wald traut. Aber da war für mich das.
Schon wieder zum Schmunzeln,
ja. Das war der erste Film, wo ich die westliche Sichtweise mal auf Ostdeutschland hatte. Und das wäre bestimmt, weiß nicht, wo
das würde, da hätte damit reingepasst. Das hatte ich natürlich in dem Moment nicht die Frage parat, weil das nochmal interessant ist, genau.
Habe ich nur gerade so gedacht.
Das stimmt.
Aber das zeigt ja auch, wie cool das Thema ist. Also ich bin gleich angefixt gewesen, als du das eben. Indiana Jones und DEFA ist ja eigentlich ein Widerspruch. Ne?
Deswegen war es für mich auch, als man hingucke, weil man hat natürlich auch zu 80-90% sich natürlich mit den DEFA-Filmen auseinandergesetzt, gut, was die erzählen, gut, ist klar. Aber da hier hat man mal den Perspektivwechsel unternommen. Deswegen ein paar Takte Musik.
Spannend.
Und dann hören wir mal hinein, wie es auf der Fachtagung gewesen ist.
Thank you.
bin hier auf der internationalen DEFA-Fachtagung an der Uni Erfurt. Mir gegenüber steht Anna-Luise Kiss, Dr. Anna-Luise Kiss von der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Sie haben sich mit Indiana Jones beschäftigt und da denkt man so, Moment, DEFA-Film Indiana Jones. Wo ist da die Verbindung? Also wo ist da Ihr Forschungsansatz gewesen?
Ja, natürlich denkt man erstmal, Moment, DEFA und Indiana Jones. Indiana Jones lief doch eigentlich nie in den Kinos in der DDR, lief auch nicht im westdeutschen Fernsehen, konnte man hier also auch nicht übers westdeutsche Fernsehen gucken. Aber was ich versucht habe in meinem Vortrag zu zeigen ist, es gab eben doch ganz schön viele Wege, wie DDR-Bürgerinnen und Bürger sich Indiana Jones angucken konnten. Zum Beispiel in den Ferienzentren in Ungarn beispielsweise oder vielleicht, wenn sie sich die ZDF-Kino-Hitparade im Westfernsehen angeguckt haben. Da wurde nämlich ganz schön ausführlich dann über Indiana Jones auch berichtet. Oder es könnte sein, aber es ist Spekulation, es gab auch eine Super-8-Fassung. Und vielleicht hat es die ja über die Grenze geschafft.
Das ist ein interessanter Punkt, das kann man nie ganz beweisen. Sie haben ja einen Aufruf gemacht in einer Zeitung, Märkische Allgemeine, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die eben DDR-Bürger gewesen sind, die da eben erzählen können. Wie viele haben sich da eigentlich gemeldet und was haben Sie da alles in Erfahrungen bringen können?
Also es haben sich einige gemeldet. Letztendlich habe ich dann nur, kann man sagen, mit 10 Leuten ausführliche Gespräche und immer wieder geführt, was ich daran total spannend fand. Ich bin eben in Heidelberg geboren. Ich bin sozusagen westdeutsch sozialisiert. Und das waren Leute, die waren so ein bisschen älter als ich, teilweise im gleichen Alter. Und das Irre war, so als Kinder der späten 70er und der 80er Jahre, wir haben die gleichen Filme gesehen, weil ich habe teilweise Kinderfilme aus der DEFA gesehen, über welche Wege auch immer. Teilweise liefen die ja auch im Westfernsehen ohne den DEFA-Abspann. Und die haben natürlich, die Leute, mit denen ich geredet habe, westdeutsche Produktionen gesehen. Und ich fand das einfach total toll, wie wir, egal wo wir herkommen, die gleichen Filme gesehen haben, die gleichen Popcorn-Erfahrungen und das miteinander feiern konnten.
Wir können es mal gegen Ende ganz kurz einordnen. Es gibt ja zwischen 5 Indiana Jones Filme, aber interessant sind ja die quasi bis zum Ende der DDR herausgekommen sind. Die ersten 3 Teile 1981, 1984, 1989 erschienen. Und interessanterweise in dieser Übergangszeit zwischen 1989, Fall der Mauer und eben der Deutschen Einheit, 3. Oktober 1990, sind dann einige Indiana Jones Filme an einigen Stellen, haben sie rausbekommen, dann doch noch in der DDR 1990 gelaufen. Können Sie darüber nochmal was sagen?
Ja, sehr gerne. Also ich habe ein Filmfestival gefunden auf Rügen. Da war die Mauer schon Geschichte, aber die DDR gab es noch, ja. Und in diesem Filmfestival, das waren 3 westdeutsche Filmenthusiasten aus Berlin, die sind da hingekommen und haben die große Rahlswieger Open Air Stage gesehen, haben dort eine Leinwand aufgebaut und dort haben sie in der Tat neben anderen großen Blockbustern der Zeit auch 2 Indiana Jones Filme gezeigt. Also insofern kann man sagen, doch, Indiana Jones hat es geschafft, in den sozialistischen Staat dann doch auch noch zu kommen in den letzten Monaten. Und dann gibt es noch ein schönes Beispiel aus Dresden. Frank Apel gab es dort, der hat das Nickelodeon gegründet, ein ganz tolles Kino. Und er hat quasi gleich nach der Wiedervereinigung die Indiana-Jones-Nächte ins Leben gerufen. Und dort wurden dann bis dahin alle 3 Teile abgefeiert in richtigen Happenings.
Letzte Frage, die ist auch noch ein bisschen spekulativ, aber vielleicht ganz interessant. Die DDR hat sich ja mit jedem Jahrzehnt immer ein bisschen mehr geöffnet, vielleicht auch aus Devisengründen. Also es liefen dann eben auch Westproduktionen, auch hier in Erfurt im Kino, was zur Erinnerung zum Beispiel Jenseits von Afrika lief. Und um mal einen anderen Steven Spielberg-Film zu nehmen, E.T. der Außerirdische lief ja auch in Erfurt und in der DDR im Kino. Was glauben Sie, ob Indiana Jones, ob man irgendwann die doch mal gezeigt hätte? Das ist eine völlig spekulative Frage, das ist If-History.
Ja genau, das ist If-History, aber die macht ja auch total Spaß und ist legitim. Ich weiß es nicht so richtig. Also es ist ja schon ein ganz schöner kolonialistischer, besonderer Film, die Indiana Jones Filme. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich in die Kinos geschafft hätten. Vielleicht mit noch mehr Druck, ja. Aber vielleicht eher, nee.
Mm-mm. Sagt Dr. Anna-Luise Kiss von der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Radio Frei aus Erfurt. Wir kommen direkt daher. Ich wollte mal wissen, es ist immer schwierig, nach so 3 Tagen geballter Informationen irgendwie darauf zu antworten. Die Frage ist, was haben Sie mitgenommen? Gibt es so ein oder 2 Dinge, wo Sie sagen, ach interessant, und es kann auch was Allgemeines wie der Austausch sein?
Ja, also es war für mich einfach ein ganz neues Thema. Also ich war zum ersten Mal bei der Tagung und habe einfach ganz viele interessante Themen kennengelernt. Vor allem, glaube ich, so das Thema zu der Ostsee und den verschiedenen Werbefilmen hat mich interessiert. Und jetzt werde ich dazu auch noch einfach ein bisschen weiter recherchieren, denke ich.
Was haben Sie selber für einen Hintergrund? Was bringt Sie zur DEFA?
Ich bin Filmstudent und habe durch die Mail das gesehen und dann sind wir zusammen hergekommen und haben dann einfach mal geguckt, wie es ist.
Ich würde erstmal sagen, Diversität. Es gab unheimlich verschiedene Themen. Auch wenn wir erstmal mit Raum und Mobilität angefangen haben, aber da hat das wirklich ausgeufert für mich und ich habe unheimlich viel gelernt von allen verschiedenen Teilnehmenden aus unterschiedlichen Kontinenten auch. Und es hat mir einfach toll gefallen, dass wir die gleiche Sprache, alle Sprachen sozusagen, aber trotzdem uns sehr bereichert haben. Also ich nehme einfach sehr viel mit gerade und einzelne Beiträge kann ich jetzt nicht unbedingt nennen, aber die Perspektiven waren sehr bereichernd und aus unterschiedlichen Positionierungen, Kontexten, Altersgruppen überhaupt. Ne? Das hat mir super gut gefallen.
Vielen Dank. Sie haben jeweils auch selber Vorträge gehalten. Auch bei Ihnen die Frage, was hängen geblieben ist. Weil man lernt ja immer auch selber noch mit dazu.
Genau, also für mich war das, wie lebendig die DEFA-Forschung ist, wie international, wie interdisziplinär. Man lernt mehr über die eigene Forschung, wenn man in Kontakt mit anderen Forscherinnen kommt und dafür sind wir alle sehr, sehr dankbar.
Und für uns ist es natürlich auch mal ganz wichtig, hier vor zu sein. Wie gesagt, wir sind ja vom Bundesarchiv, wir haben ja auch die Materialien und zu sehen, wie gehen andere mit diesen Materialien um? Was holen die raus aus den Materialien? Das für uns als Archivar ja entspannt. Wir stellen ja auch immer was bereit und bewahren die Sachen. Aber die Auswertung, das machen ja immer die anderen. Und das ist total spannend, an der Stelle dann zu sehen, was passiert da? Was geht den Leuten da durch den Kopf? Was finden die für Themen, für die Filme, für alles Mögliche? Wie nutzen sie auch das Filmbegleitmaterial dazu? Also das ist für uns immer ganz spannend. Wir kommen deshalb auch immer ganz gerne her.
Also das kann ich mir vorstellen, Sie sind quasi so aus dem Archiv mal rausgekommen, wenn man so will, also aus dieser Perspektive.
Wir kommen ja viel aus dem Archiv raus und haben auch im Archiv ganz viele interessante Kontakte. Also das ist eigentlich immer schon so gegeben, aber somit kommt noch mal eine andere Facette dazu, ja.
Dr. Michael Krisko, einer der Organisatoren der Fachtagung, der DEFA-Fachtagung, steht mir gegenüber. Hallo erstmal.
Hallo.
Ich wollte wissen, jetzt ist es ja vorbei. Was geht Ihnen durch den Kopf? Was haben Sie selber als Organisator? Ist ja so ein bisschen, man steckt ja so mittendrin, dass man ja ganz anderen Blick drauf hat. Trotzdem, was haben Sie so mitgenommen nach den 3 Tagen?
Es ist einfach toll, dass es eine internationale, eine grenzenlose Forschung zur DEFA gibt. Dass sich diese DEFA-Forschung vor allem auch nicht auf eine bestimmte Generation beschränkt, sondern dass tatsächlich mehrere Generationen mittlerweile im und am Forschen sind und dass es einfach auch verschiedene Institutionen sind und Personen, die sich mit dieser Forschung beschäftigen.
Zweite und schon letzte Frage, Zusatzfrage. Sie können es ja gut beurteilen, Sie beschäftigen sich ja selber schon lange mit der DEFA als Forschungsgegenstand. Ich höre raus, dass das schon wieder mehr geworden ist als Forschungsgegenstand. Nehmen Sie es so wahr oder ist es zu gewagt, diese These, weil man es gar nicht beurteilen kann?
Also tatsächlich hat sich in den letzten Jahren nochmal eine neue Generation von jungen Forscherinnen und Forschern herangebildet, die eben in der DDR oder im DDR-Film tatsächlich ein Forschungsfeld sehen, dass sie auch tatsächlich mit neuen Fragestellungen und nicht immer mit der alten Fragestellung, war es nun kritisch, war es ideologisch fördernd, beleben und damit auch natürlich einfach den, ich sag mal, zweiten Blick der nächsten Generation auf die Sachen haben.
Patrick Röser, ich wollte nur wissen, was Ihr Fazit ist, so ein erstes, wenn man schon eins ziehen kann.
Das Fazit ist zum einen mit Blick auf die Forschung zur DEFA, dass es doch erstaunlich ist, dass über eine Phase, die für viele Menschen abgeschlossen ist, eine historische Phase, es doch sehr viele, auch gerade jüngere Forscherinnen und Forscher gibt, die sich für diese Zeit interessieren und aus dieser Zeit sehr interessante Fragestellungen heraus entwickeln, die sich auch heute lohnt, noch anzuschauen. Und das Zweite ist, und auch dies ist das Ergebnis einer solchen Tagung, dass das Material, nämlich die DEFA-Filme, die alten Filme heute durchaus eines zweiten, dritten, vierten Blicks wieder wert sind, weil in diesen Filmen die damalige Gegenwart auf so eine spezifische Art und Weise verhandelt wird, dass man dies durch Dokumentationen und andere Dinge nur ganz schwer abbilden kann. Und deswegen kann ich auch nur empfehlen, für alle, die sich für das Thema interessieren, auch durchaus die alten originalen Filme sich einmal wieder anzuschauen.
Bei mir bleibt vor allem hängen, dass DEFA immer noch aktuell ist und dass es immer noch in Diskussion steht. Also es gibt noch Leerstellen, die zu diskutieren sind. Es gibt eine wahnsinnige Vielfalt, ein Interesse und Neugierde.
Zweite, letzte Frage, das ist bei mir hängen geblieben und das kann man vielleicht den Hörern und Hörern mal sagen. Stichwort Digitalisierung eben des DEFA-Erbes und auch den Erhalt des Erbes, dass das doch ein großes Thema ist, was ja der Laie nicht denken würde, dass das so schwierig ist, so gefördert zu bekommen. Können Sie uns das nochmal erklären?
Ja, also die Sache ist, man kann ja Film so kaum noch zeigen, also diese 35 mm Rollen. Das heißt, alles muss digitalisiert werden. Die Filme liegen jetzt aber nicht immer in der besten Qualität vor und müssen wirklich auch hochwertig gescannt werden. Das bedeutet, so eine Sekunde besteht aus 24 Bildern. Jedes Bild wird in 4K gescannt. Anschließend wird es retuschiert. Es wird eine Farbkorrektur rübergelegt. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Das können eigentlich nur eine Handvoll Firmen in Deutschland überhaupt. Und diesen aufwendigen Prozess, den zu finanzieren, das schafft eigentlich keine Filmerbeinstitution allein, sondern es muss gefördert werden. Es geht um nationales Filmerbe und entsprechend geht es darum, steht die Politik zu ihrem Filmerbe oder eben nicht.
Und das sagt Dr. Stefanie Eckert vom Vorstand der DEFA-Stiftung. Und das war eine Umfrage, die ich gemacht habe vergangene Woche auf der internationalen Fachtagung zur DEFA Grenzenlos Mobilität und Raum. 3 Tage sind Referentinnen und Referenten aus aller Welt gekommen, um eben über bestimmte Aspekte des DEFA-Films, des DDR-Films zu sprechen und zu diskutieren. Und wir hören jetzt noch einen Song aus einem der bekannteren DEFA-Filme. Ist immer relativ solo. Sunny hat damals auch einen Preis bekommen auf der Berlinale für die beste Darstellerin. Renate Krössner hier aber die Musik aus Solo Sunny.
Blue, the dawn is growing blue. A dream is coming true. When you will come my way, some sweet day. Red, the sun is rising red, and all my love you'll get, when you will come and stay, someday. Let me sing that song of the golden girls and the men so strong, merry old song. When everybody else is gone, of the golden girls and the men so strong, that old song. Green, the grass is growing green, and in my dream I've seen a snug nest in the hay, some sweet day. White, the sort of tears is white, and black's my lonely night, when you will go away someday. Let me sing that song of the golden girls and the men so strong, sad old song. When everybody else is gone, of the golden girls and the men so strong, that old song. Ha, 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 ha. Red and white and green, and every hue between, she's sunny, they will say, someday.
Regine Doberschütz war das. Mit dem Titelsong zu Solo Sunny, 1979 entstanden in der DDR und ist auch im Westen, wie man damals gesagt hat, gezeigt worden auf der Berlinale damals und hat auch in der Tat für die Hauptdarstellerin einen Preis bekommen, den Silbernen Bär als beste Darstellerin, Renate Kreuzner, die dann später aber auch in den Westen ausgereist ist. Immerhin hat sie dann nochmal in einem Schimanski-Tatort die Hauptrolle spielen dürfen, aber dann versickerte auch ihre Karriere langsam. Soweit ein kleiner, vielleicht auch melancholischer Nachklapp nochmal auch zur internationalen DEFA-Tagung, die vergangene Woche in Erfurt stattgefunden hat. Von der DEFA kommen wir jetzt zu einem Mann, der so gar nichts mit DEFA zu tun hat, der ein Actionstar ist, der vielleicht das ist, was in den 80er Jahren Chuck Norris, jüngst verstorben gewesen ist, oder Sylvester Stallone, also so Filme, die zum Teil, damals hat man gesagt, direkt auf Video rausgekommen sind. Die Rede ist von Jason Statham, wobei ich jetzt ein bisschen ungerecht war, auch Jason Statham hat gute Filme gedreht. Hat
sehr
angefangen mit kleinen Rollen in Filmen von Guy Ritchie, hat dann später da auch Hauptrollen gespielt, hat aber auch Filme wie zum Beispiel Bank Job gemacht oder der erste Mechanic war auch sehr gelungen und seitdem dreht er in schöner Regelmäßigkeit eben verschiedene Actionfilme. Jetzt gibt's einen neuen Shelter wie Schutz. Ja, sagt man Shelter?
Ja.
Und bevor du loslegst, also kannst nicht die Nase rümpfen, wir hören mal ganz kurz, das ist fast ein Teaser aus Shelter an.
Hau den Teaser
rein. Ja, ich hau den Teaser rein, weil wir wollen ja wissen, worum geht's jetzt im neuen Statham.
Sagt Ihnen der Name Michael Mason etwas?
Mason ist nicht einfach nur ein Auftragskiller. Er ist eine Präzisionsmaschine. Er war einer der ersten Agenten in unserem geheimen Eliteprogramm.
Was ist mit ihm passiert?
Ich komme jede Woche hierher und bringe Ihnen Vorräte. Warum verstecken Sie sich hier? Sie könnten wenigstens mal Danke sagen.
Komm nicht wieder hierher.
Wir haben ihn gefunden.
Holt ihn euch.
Ja, also wir hören raus, Ex-Auftragskiller-Profi, der sich verschanzt hat, der Schutz sucht, Shelter. Und
oder jetzt, Schutz gibt.
Oder Schutz gibt.
Das und ist jetzt das soll Thema.
Ich mag ja solche Filme, so kurz erzählt, auf einer Streichholzschachtel passend.
Brauchst du nicht mal für den Film, aber ja.
Brauchst du nicht mal für den Film. Ich muss ja sagen, was ja, um noch vorsichtig noch einen Pluspunkt zu nennen, weil der Regisseur, der heißt ja Rick Roman Waff, der hat auch schon gute Filme gemacht, zum Beispiel den ersten Greenland, nicht den zweiten, oder auch Shotcaller, fand ich auch ziemlich gut von dem Regisseur. Aber ich höre schon, also ich kann es ja nur beschreiben, du fängst an, die Nase zu rümpfen raus.
Ja.
Also es ist nicht richtig gut geworden bei Shelter. Da frage ich mal gleich direkt, warum denn nicht?
Weil alles geklaut ist. Also das kann man ganz einfach sagen. Also ich habe ja angekündigt, dass man schon so ein Trinkspiel machen kann. Also wir sind danach rausgegangen und auch eine andere Gruppe haben wir dann auch getroffen. Und wir haben erstmal abgezählt, wie viele Filme wir in diesem Film gefunden haben. Ob das Wer ist Hannah ist, ob es die Bourne-Filme ist, ob es, ich könnte stundenlang weitermachen. Der Knackpunkt ist, und das ist das Problem, man sieht nie was Neues. Man sieht nie etwas Neues. Also es ist so, dass er auf dieser Insel ist. Wir haben ja eben schon die Jessie, so heißt die Darstellerin, also Bodhi Rhea Breathnach spielt sie. Und sie muss jetzt plötzlich in Obhutnahme unseres Hauptdarstellers, der sich auf einer Insel zurückgezogen hat, wo es keine digitalen Sachen gibt, weil er nicht gefunden werden will, weil er einem bestimmten Programm und auch hier schon wieder
aber mag ich immer noch, also die Ausgangssituation mag ich immer noch, egal wie viel geklaut ist.
Okay, aber dann gehen wir es mal anders an. Pass auf, der Film fängt an wie ein Luc Besson-Film, nämlich mit einer Kamerafahrt übers Wasser, die dann hochgeht und die Insel und
so. Nee, geht gar nicht, gehe ich nicht rein.
Und da habe ich mir gedacht, und diese Einöde und diese Isolation. Und da dachte ich, könnte in die richtige Richtung gehen. Vielleicht haben wir hier ein Drama. Vielleicht Jason Statham, ich zeige die Abgründe der menschlichen Gesellschaft. Ja, aber dann kommt wieder ein Angriff und dann zeigt er. Ich bin auf alles vorbereitet und keiner besiegt mich. Und das
war es nachgemacht von Patrick, nicht Originaltöne aus dem Film.
Na doch, man hat das schon auch dafür verwendet. Und ich habe auch einen Credit im Film. Und da muss man einfach sagen, was zur Hölle ist nur los? Wie kann sich das umsetzen? Wie kann man dafür Geld ausgeben? Und das ist einfach so. Also ich muss auch mal wirklich sagen, Schauspieler suchen sich ihre Rollen ja aus. Aber irgendwann muss ich doch auch mal sagen, weißt du was, jetzt hast du zum 7. Mal den Elite-Typen gespielt, den keiner besiegen kann. Ist jetzt aber auch mal gut. Also ist doch mal wirklich, also Chuck Norris würde ich
aber
nicht...
Aber ich würde gerade sagen, Chuck Norris hat es doch auch gemacht.
Nee, irgendwie. Aber Chuck Norris hat ja moralisch verwerfliche Filme gemacht. Hier haben wir schon moralisch ist er schon eher integer. Also ich würde ihn nicht, und er dreht auch anspruchsvollere Filme und auch Filme mit mehr Budget. Chuck Norris kann ja auch, und Jason Statham unterstelle ich tatsächlich auch mehr Schauspieltalent als Chuck Norris. Aber ich würde schon, ich fand den Vergleich eigentlich mit Sylvester Stallone auch ganz gut, weil in den 80ern er ja selber auch gesagt hat, und das hat ja Arnold Schwarzenegger auch später gesagt, irgendwie ging es dann nur noch darum, wer hat die größeren Messer, wer hat die größeren Explosionen und wer hat den höheren Bodycount. Und das Gefühl schleicht sich einfach bei Jason Statham ein. Und er ist so ein Bindeglied, irgendwie so, es gibt ja so Scott Adkins, der auch gut kämpfen kann, aber eher so in B-Movies mitspielt. Und hier haben wir Jason Statham und der Film sieht richtig teuer aus. Der sieht richtig gut gefilmt auch aus.
Ja, das kann der auch, also der Regisseur, der war vorher Stuntman, das sieht immer noch was
aber
aus.
Aber warum hat ihm keiner gesagt, dass es das alles schon mal gab? Also wir saßen so da, ey, wenn jetzt das noch kommt und es kam. Also ich glaube ja, das kommt und es kam. Und ich will auch nicht, also da könnte ich wirklich ewig drauf rumreiten. Also wer noch nie in seinem Leben einen Actionfilm gesehen hat, ist hier gut aufgehoben. Wer Jason Statham mag, ist hier gut aufgehoben. Und wer auch sagt, weißt du, so einen schnörkellosen, von A bis B erzählten Thriller, den gucke ich mir auch an, weil die Prämisse auch gar nicht so schlecht ist. Bill Nighy spielt noch so ein Agentenchef, der versucht Sachen zu, also ist auch ganz klar schwarz und weiß gezeichnet. Und da muss ich einmal sagen, selbst das sind noch so schöne Momente, wo dann auch so, das tut halt nicht weh, aber es bringt einem halt auch einfach nichts. Das ist so wie, ja, ich habe jetzt den Burger gegessen, weil ich hatte Hunger. Und das kann einfach nicht die Begründung für einen Film sein. Deswegen sage ich, durchschnittlicher Film in dem Bereich, in dem er ist, aber wenn wir jetzt wirklich mal die harte Kritiker Bewertung ansetzen würden, ist das ein ganz furchtbar schlechter Film. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ich meine, gut, in Jason Statham Filme gehst du jetzt nicht rein, um eine Weltformel zu verstehen, das verstehe ich
aber
auch.
Aber ich will wenigstens gut unterhalten werden. Das galt auch damals für Sylvester Stallone, also dass man immer erwartet hat, wenigstens einen guten Film zu bekommen, und dann hat man eben Rambo 2 bekommen, der nicht gut war oder Over the Top.
Der ist besser als Rambo 2, weil er auch keine moralisch, also der Rambo 2 ist ja auch moralisch. Also
Shelter ist besser als Rambo 2.
Ja, weil Rambo 2 einfach auch zu hinterfragen ist, was Menschlichkeit betrifft.
Und die ideologische Komponente.
Genau, also die kommt ja auch noch, Kinder seiner Zeit könnte man nennen, und auch die Chuck Norris Filme sind hochgradig verwerflich, wie da mit Menschenleben umgehen. Da ist dieser Film schon auch auf einem anderen Level, weil wir einfach auch Darsteller haben, also gerade diese Kinderdarstellerin, die kannst du natürlich nicht unmoralisch uns präsentieren. Wäre vielleicht ein Ansatz gewesen, vielleicht hätte man da nochmal übers Drehbuch gucken müssen, aber man muss ganz klar sagen, das ist ein schwacher Film und das ist auch nichts Neues da. Das Ding ist fürs Kino gedacht, weil die Kamera gut ist, aber sonst würde ich davon wirklich, und dann lieber, wenn er im Heimkinobereich ist, dann sagt man so, du, ich habe noch 110 Minuten, dann machen wir das jetzt. Also das ist wirklich kein guter Film und ich würde sogar abraten, da reinzugehen.
Also abraten von Shelter, kann man nochmal sagen, läuft dennoch in Erfurt im Sinister. Das nehmen wir als Fußnote mal mit zur Kenntnis, weil manche sagen, ja, ich habe, mein Ziel ist, jeden Jason Statham Film zu sehen.
Oh, dann gucken gehen.
Dann natürlich gucken gehen, aber ansonsten eben nicht gucken gehen.
Ja.
Und wir hören uns noch einen Song von dem lässigen Chris Christopherson aus Der Astronaut.
Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. Didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled through my closet for my clothes and found my cleanest dirty shirt. And I shaved my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my brain the night before on cigarettes and songs that I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid cussing at a can that he was kicking. Then I crossed the empty street, caught the Sunday smell of someone frying chicken. And it took me back to something that I'd lost somehow, somewhere along the way.
on the Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned. Cause there's something in a Sunday makes a body feel alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalks Sunday morning coming down. In the park I saw a daddy with a laughing little girl who he was swinging. And I stopped beside a Sunday school and listened to a song that they were singing. Then I headed back for home, and somewhere far away a lonely bell was ringing. And it echoed through the canyons like the disappearing dreams of yesterday. On the Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned. Cause there's something in a Sunday makes a body alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalks Sunday morning coming down.
So ist lässig, so trinken wir unseren Kaffee. Das war Kris Kristofferson, Sunday Morning, yeah. Coming Down, eingesetzt in Der Astronaut. Sehr lässiger Song. Kris Kristofferson natürlich vor allen Dingen als Country-Sänger bekannt, aber war auch schauspielerisch unterwegs, unter anderem im Pat Garrett Jagd Believe Kids oder auch in der Verfilmung in der 70er Jahre von A Star Is Born an der Seite von Barbara Streisand.
Ja. Streisand,
wie Otto Walkes auch gerne
sagt. Ich habe Licorice Pizza scheinbar nicht oft genug gesehen. Da gibt es ja diese wundervolle Szene, während Bradley Cooper darauf Wert legt, dass sie doch bitte richtig ausgesprochen wird. Eine wirklich mega witzige Szene. Paul Thomas Anderson, Mann der Stunde.
Mann der Stunde, haben wir jetzt übrigens beiseite gewischt, weil wir sind jetzt schon wieder 2 Wochen nach den Oscars. Interessant, wie schnell das dann schon wieder vergeht, weil Paul Thomas Anderson, jetzt ist er ja auch dreifacher Oscar-Preisträger.
Jetzt ist er im Olymp Oscar angekommen.
Für besten Film, genau, ist im Olymp angekommen. Aber so ist das, nach den Oscars, schon wieder vor den Oscars. Jetzt gucken wir ja schon fast wieder so ein bisschen, wer könnte jetzt nächstes Jahr nominiert werden. Ist natürlich doch viel zu früh, aber wir haben ja schon mal festgehalten, beste Kamera könnte vielleicht Craig Fraser werden für Der Astronaut.
Aber wahrscheinlich nicht eher
wahrscheinlich würde er ja für Dune Messiah, da macht er auch die Kamera.
Und man muss ja auch mal sagen, die anderen Dune-Filme, der erste Dune hat 6 Oscars gekriegt, der zweite hat 2 Oscars gekriegt. Also die sind immer in der Preissaison, waren die Dune-Filme dabei. Und jetzt das große, also der Trailer übrigens hier auch kleiner, wie heißt das immer, Leser-Tipp, Hörerservice. Bitte, der Trailer ist draußen von Dune und es geht in die Richtung, endlich diese Religionsführer mal negativ zu präsentieren. Und Timothée, der für mich auch der beste Darsteller des letzten Jahres, also er hätte den Oscar meiner Meinung nach auch ein Stück mehr als Michael B. Jordan verdient.
Das stimmt.
Ja. Ist hier einfach, das ist der, auch einer der Schauspieler der Stunde, egal was er jetzt sagt oder was er tut. Schauspielerisch ist das ein Mann der Stunde, genauso ist halt schade gewesen, aber in Dune, der sieht ja jetzt auch so viel älter, der sieht ja jetzt auch wirklich wie 30 aus in dem Trailer.
Der ist hineingewachsen. Der
ist später auch 12 Jahre später und das ist so toll. Ich freue mich so sehr.
Also, Lesertipp beziehungsweise
Hörerservice. Hörertipp ist eigentlich, wie kam ich denn auf Lesertipp?
So kenne
ich
das ja so ähnlich.
So kenne ich das früher ähnlich. Immer,
der ja, Lesertipp. Klar, ja. In der Fernsehzeitschrift ja. War das immer so, das stimmt. Also so merkwürdig. Begreifen wir uns ja auch so ein bisschen so, dass wir immer wieder mal Tipps geben. Also schaut euch wirklich mal den Trailer zu Dune Messiah an. Ende des Jahres kommt er dann.
Messiah.
Ja, das wird ganz interessant werden. Jetzt kommen wir zu einem, da können wir gleich drüber reden. Ich habe im Vorfeld gesagt, Horrorfilm, du meinst sofort, nein, das stimmt nicht. Ja. Du siehst ihn eher in einem anderen Bereich.
War ich so kritisch,
ja. Aus Way Will Kill You. Wir hören einfach mal den Ausschnitt. Die Ausgangssituation wieder mal, das ist ja immer interessant, ein Gebäude, wo was passiert, da denkt man natürlich immer sofort an Shining, aber hier ist es vielleicht ein bisschen anders. Ein Ausschnitt erstmal.
Das Virgil wurde 1923 erbaut. Heute ist es eines der exklusivsten Gebäude Manhattans.
Hi, ich bin das neue Dienstmädchen.
Solcher Wohlstand geht mit der Erwartung an erstklassigen Service einher.
Eine Menge Schlösser.
Dieses Gebäude ist ein Tempel für Satan. Jeden Monat müssen wir ihn bezahlen mit einem Menschenopfer. Heute Nacht bist du die Opfergabe.
Das war ein Ausschnitt aus Way Will Kill You, also sie werden dich töten. Ein Film, um den auch mal zu nennen, ich habe extra mal nachgeschaut, von Kirill Sokolov, der noch in der guten alten Sowjetunion 1989 geboren wurde in Leningrad. Heute ist es natürlich St. Petersburg und liegt in Russland. Das so als kleine Randinformation. Danke. Und jetzt springen wir mal direkt hinein. Ich habe ja eben gesagt, Horrorfilm, was nicht so ganz einverstanden, wir haben jetzt so ein paar Sachen noch gehört. Was ist es denn?
Na, ich würde sagen, das ist eher ein Slasher beziehungsweise ein Thriller. Wir folgen Asia Reeves. Sasi Beats gespielt, wie sie in das Hotel eincheckt und nach das auch rauskommt, was uns da gesagt wird. Das ist nicht wichtig. Das Tolle an diesem Film ist tatsächlich Female Empowerment. Zum einen, Sasi Beats spielt endlich mal, also es wird hier auch mit der typischen Rolle, jetzt könnte man vielleicht sagen, in Horrorfilmen der Scream Queen. Und ja, hier sind wir gerade auf einem ganz anderen Level. Ich finde, die Filmbranche ist da gerade, endlich kommt Wut auch mal in künstlerischer Unterhaltungsform rüber. Das klingt erstmal ein bisschen absurd, aber dieser Film ist so toll in seinem sich Bewusstsein. Es gibt eine Szene in diesem Film, da habe ich danach sofort gesagt, ich will die halt nicht verraten, weil ich es sonst wirklich verraten würde. Jeder Thriller, den ich vorher gesehen habe, 99% von 100% weiß man genau, was dann passiert, und ich muss vorsichtig auf meine, dem ist das komplett egal und er sagt, nee, ich gehe eigene Wege. Und das macht dieser Film ganz oft. Es ist ein wundervolles Drehbuch, weil es nämlich sich abwechselt. Und weil genau das, was das Unvorhergesehene ganz oft eintritt. Und gleichzeitig hat er eine, Quentin Tarantino wird hier wieder grüßen lassen, eine Wildheit, was das Exploitation-Kino betrifft. Also das Blaxploitation-Kino ist ja ein großes...
So 70er Jahre.
Genau, Kino. Wo unsere Hauptdarstellerin ist auch schwarz. Und deswegen hat man sich auch hier an diese Strömung interessiert. Und die metzelt dadurch. Und ich fand auch wundervoll, man merkt ganz schnell, das ist eine Satire auch so, was die Brutalität betrifft. Und wie sie in die Situation geht und wie es ein Machtspiel ist. Wer hat die Situation in der Hand? Und irgendwann während dem Film ist mir aufgefallen, dass ich das so genossen habe. Es ist zum einen ein Film für Leute, die die Sehgewohnheiten haben und gerne auch mal, so, ich habe gesagt, das ist der perfekte Film fürs Fantasy-Filmfest. Der perfekte Film, der würde dort Standing Ovation kriegen, weil die das verstehen, was es bedeutet in diesem Rahmenbedingungen. Wir könnten jetzt Horrorfilm, Thriller, Slasher, könnte man alles so rein, Exploitation könnte man alles, aber er ist sich so seiner Sache bewusst, dass er ganz bewusst diese Klischees umgeht und sie auch unterminiert oder karikariert. Und das ist so toll. Und das findet man ganz oft nur in so kleineren Produktionen, weil die natürlich auch ein bisschen gegen Sehgewohnheiten verstoßen. Und dadurch manche Leute auch so, was habe ich denn jetzt da geguckt? Naja, am Ende war es, sie hat alle besiegt. Ja, klar. Aber der Weg dorthin ist bei B-Movie-Filmen das Wichtige. Und der hat so coole Situationen oder das Einblenden so von Namen oder wie mit Blut gespielt wird. Und das hat so eine richtig schön befreite technische Komponente, dass ich aus dem Film, das ist so eine richtig schöne Perle für so eine Spätvorstellung. Auch im Sommer kann ich mir vorstellen, den draußen zu gucken, weil der so eine Befreitheit einfach hat und man auch so sich auch ein bisschen ergötzt an, könnte ein bisschen Rachegeschichte auch drin sein. Ich sag mal nicht mehr, auch wenn das ein bisschen vorhersehbar ist. Aber auch das das ist nicht schlimm, dass man das irgendwie weiß, weil man es irgendwie mitgeht und man in diesem Flow reinkommt. Und ich muss wirklich sagen, Zazie Beetz trägt diesen Film. Das ist eine ganz tolle Leading Role. Die ist ja wirklich auch viel, hat auch beim Joker mitgespielt, hat ja auch in Deadpool 2 mitgespielt. Die hat ja in der großartigen Serie Atlanta eine wundervolle Rolle neben Donald Glover gespielt. Das ist wirklich eine Schauspielerin, die ganz toll ihre Rollen ganz bewusst auch einsetzt und auch in diesem Film wieder bewiesen hat, ach, du hast ein Ziel und du weißt auch, warum du das machst. Das ist kein Film, der mit dem Astronauten mithalten kann, aber das will der gar nicht. Das ist wirklich ein Kleinod. Und deswegen von mir eine Empfehlung, bitte ins Kino gehen. Wer wirklich Lust darauf hat, so befreites Kino, auch ein bisschen Badass-Kino zu haben, der sollte diesen Film zu gucken, weil diese Filme gibt es viel zu selten. Weil ich weiß nicht, warum, weil die auch kein Geld einspielen. Ich habe mal geguckt, gestern ist keiner in den Film gegangen, also die Vorstellung war komplett, ich habe extra in Vorbereitung, ist keiner reingegangen und das ist so schade, weil der wird wieder in der Versenkung verschwinden. Und das bitte will ich nicht, deswegen, wer Lust auf solche Art von Filmen hat, bitte unbedingt reingehen.
Also deswegen, damit ein paar Leute wenigstens in Erfurt reingehen, im Sinister in Erfurt läuft der Film weiterhin, They Will Kill You. Und du hast ja ganz gut beschrieben, offenkundig einen Kleinod, einen Film, der es wert ist, eben auch auf der Kinoleinwand gesehen zu werden. Und wir hören jetzt noch ein bisschen Musik von einem unbekannten Filmkomponisten, auch in dem Fall von Carlos Rafael Rivera aus dem Film. Mm. Das ist ein ganz kurzes Stück, einfach, dass wir auch mal klassische Filmmusik wieder dabei haben. Dead heißt das Stück. Falls ihr immer noch nicht wisst, was ihr hier hört, ihr könnt jetzt an der Musik erahnen, weil das ist jetzt keine klassische Radiomusik, sondern das ist Filmmusik, in dem Fall aus dem Film They Will Kill You. Und ihr habt das Filmmagazin eingeschaltet, zwei glorreiche Halunken hier auf Radio Frei mit Reinhard und Patrick. Und einen haben wir noch, einen Film.
Einer geht
noch. Auch nochmal eine kleine Perle, die auch Gefahr läuft, ein bisschen unterzugehen. Wir freuen uns aber, dass der ab kommenden Donnerstag im Erfurter Kinoclub läuft. Die Rede ist von Blue Moon, bezogen auf einen populären Song der 40er, 50er Jahre, komponiert von Lawrence Hart und Richard Richards. Und genau um jenen Lawrence Hart geht es um Blue Moon. Dargestellt von Ethan Hawke, der für diese Rolle auch für den Oscar jetzt gerade nominiert war. Als Hauptdarsteller hat ihn ja verloren gegen Michael B. Jordan. War
keine
Überraschung.
Verloren. Nominierung ist der Sieg.
Nominierung, er war das erste Mal überhaupt als bester Hauptdarsteller nominiert. Das war schon was Besonderes. Und der Film ist von Richard Linklater ein richtiges Arbeitsbienchen, denn innerhalb von 2 Wochen sind gleich 2 Filme von ihm zu sehen.
Und was für Filme?
Kann man ja weiter auch im Lichthaus in Weimar sehen. Ein sehr, sehr bemerkenswerter Film. Und Blue Moon, jetzt müssen wir fast eine Reise in die Vergangenheit machen. Hast du ja bereits auf der letzten Berlinale im vergangenen Jahr, also 2025.
Das hat ein Jahr jetzt gedauert.
Ein Jahr jetzt gedauert, ehe er den Film in die regulären Kinos gefunden hat. Und du kannst mal sagen, dass ich sehe da so, ja, es spielt wahrscheinlich, ja, wann spielt es denn eigentlich? In den 40er Jahren, ja, der Film.
Am Abend des 31. März, da steht's.
Danke. Wer liest
43.
Ja, in New York. Und wir begleiten offenkundig Lawrence Hart.
Ausnahmslos. Also das ist eine, also erstens ist es wie ein Theaterstück. Es spielt nur in so einer Bar. rein in einer Bar, ja, mal im Hinterzimmer oder mal im anderen Stockwerk. Und wir verfolgen unseren von Ethan Hawke gespielten Lawrence Hart, der, wie soll man sagen, Künstler ist. Er weiß alles besser, er ist intelligent, er ist da, er ist Alkoholiker, er ist kreativ überbordend, und es ist so, dass an diesem Abend er quasi nicht zu einer Premiere, ich weiß gar nicht, ob er da war oder nicht, und nachdem irgendwie Premieren stattgefunden hat, geht man immer in diese Bar, und da ist er auch, er kennt jeden und er redet mit jedem und bla bla bla. Und es ist so, dass er mit dem seinen ehemaligen Komponisten zusammengearbeitet hat, hier übrigens von Andrew Scott gespielt, der auch ein fleißiges Arbeitsbienchen ist und in vielen Stories auftaucht, und der hat zusammen gerade die Veröffentlichung, ich glaube, das Musicals Oklahoma veröffentlicht. Steht auch da.
Bitte, bitte.
Und wir wissen ja jetzt, oder man weiß danach, das wird ein Bombenerfolg. Also Oklahoma ist eines der Top 10 Musicals in Amerika. Also es wurde auch ewig auf dem Broadway gespielt und so. Ist halt ein bisschen, wie sollte man sagen, Folklore für die Amerikaner. Deswegen Oklahoma. Und es geht darum, wie Ethan Hawke die ganze Zeit mit sich selbst eigentlich im Austausch ist und eigentlich nur andere Figuren immer hinzukommen, die er als Verarbeitung, aber der große Kunst, er hat alles aufgegeben für die große Kunst, jetzt macht er dieses Oklahoma, bla 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 bla. Und wir folgen diesem Ethan Hawke, der nur am Reden ist. Also ich weiß nicht, ob jemand mal die Worte gezählt hat, die Ethan Hawke in diesem Film, aber es müssen an die 10.000 sein. Es ist wirklich beeindruckend, und wir folgen ihm und wir mögen ihn nicht. Er ist unhöflich, er ist egoistisch, er ist selbstverliebt, es ist wirklich ganz furchtbar. Aber was das ganz Tolles sein kann, ist, dass er für etwas steht. Und er steht für etwas, und das ist deswegen auch für den Oscar genommen, er ist total verletzt. Er ist total verletzt. Und wir folgen eigentlich die ganze Zeit, also das spielt nur an einem Abend, also es ist fast Realzeit. Und wir verfolgen diesen verletzten Künstler, und dadurch sind wir auf seiner Seite. Der ist einfach nur verletzt. Und irgendwann will er dann mit Andrew Scott, Richard Rogers spielt ist die Rolle, und er scheitert halt, weil er nichts sagen kann, was diese Situation ändert. Und der andere hat das schon verstanden, dass er weg ist. Und er ist noch in der Verarbeitungsprozess, diese kreative Beziehung loszulassen. Und wir erleben die ganze Zeit diese schmerzliche Erfahrung. Dann gibt es noch eine Margot Qualley, man muss natürlich immer eine Muse geben für einen Künstler. Und er ist auch noch unsterblich in sie verliebt. Und sie erwidert das zu 0%. Alter ist ja auch ein wichtiges Thema. Ethan Hawke sieht in diesem Film unfassbar alt aus. Man hat ihm noch so eine Halbglatze gegeben.
Ja, sieht sehr sexy aus.
Also er ist wirklich auch unattraktiv. Und das ist auch nicht wichtig. Das ist also, ist auch bewusst zugelegt, dass niemals eine, ich finde Margot Qualley als eine sehr attraktive Frau, ich bin heterosexuell und deswegen kann ich das auch verstehen sozusagen, dass er auch so ein Love Interest sozusagen auch hat, weil sie nicht nur die Muse ist, sondern auch sehr erotisch uns präsentiert wird. Aber hier muss man einfach sagen, das ist alles zum Scheitern verurteilt. Man weiß, alles, was er an diesem Abend tun wird, ist zum Scheitern verurteilt. Und ich sage dir auch noch was, ich werde diesen Film wahrscheinlich nie wieder gucken können.
Das klingt auch so ein bisschen nach so einem traurigen, depressiven Film.
Das ist den, so du bist Wort, danach, aber brauchst du zurück. Frische Luft. Du brauchst danach frische Luft. Du scheiterst mit ihm. Er begibt sich immer wieder in Gespräche, die eigentlich nur zeigen, wie arm dran du bist, wie verletzt du bist, wie einsam du auch bist. Das ist ein Film über Einsamkeit. Und hier muss man einfach, wir kommen ja gleich noch zu Richard Linklater, muss man einfach sagen, hier ist einfach wirklich, das ist eine Perle, das ist eine Reise, aber es ist auch schmerzlich und auch anstrengend. Und die Performance von Ethan Hawke ist auch anstrengend. Das ist eine richtig unangenehme Anstrengung. Weil stell dir mal vor, jemand quatscht dich die ganze Zeit irgendwie so ein Blablabla und ist nur mit sich selbst beschäftigt und ist eigentlich, und die anderen, die geben ihm meistens Zuwort, und er verliert sich in, ganz, ganz schlimm ist ja, wenn Leute dann nur noch zitieren und nur noch, aber weißt du noch, und intellektuell was, und darum geht's in dem Moment gar nicht, sondern vielleicht geht's nur um Liebe. Und diese Unsicherheit folgen wir einfach die ganzen 100 Minuten.
Ein paar letzte Worte, bevor wir nochmal sagen, wann und wo der Film läuft, zu Richard Linklater.
Oh, ja,
ist ja wirklich
seit
den 90er Jahren im Geschäft, hat ganz großartige Filme gemacht. Sein Durchbruch war damals Anfang der 90er, Before Sunrise, ja. Ist auf der Berlinale auch hier in Deutschland entdeckt worden. Der Film hat da auch einen Preis bekommen und hat seitdem eigentlich immer wieder bemerkenswerte Filme gemacht. Manchmal sind sie ein bisschen untergegangen, aber immer spannende Projekte wie Boyhood zum Beispiel auch, wo er einen Jungen wirklich 12 Jahre lang begleitet, und beim Erwachsenenwerden können wir ihm zuschauen. Also Richard Linklater ist, also um das nochmal zu sagen, doch wieder so ein ganz anderer Film wahrscheinlich als Nouvelle Vague gelungen, oder du hast ja eigentlich ganz gut beschrieben, wie die Stimmung ist. Also er ist ja wirklich vielfältig unterwegs in seinem
Vielfältiger Werk, ne? Geht's eigentlich gar nicht. Also ich finde, Richard Linklater gehört in einen Topf mit Gaspar Noé. Das sind Leute, die das Kino aus ihren Angeln heben. Und ich finde, Nouvelle Vague ist eigentlich ja die pure Liebeserklärung und rein positiv. Und man hätte da einen ganz einfachen, stereotypenhaften Film machen können, aber Richard Linklater versucht immer andere Sichtweisen, andere Wege zu gehen. Ich meine, es Scanner Darkly. Es ist ein Film, wo Schauspieler sind, die er übermalt hat dann, was dann plötzlich ein Animationsfilm geworden ist. Wir könnten noch ganz viele andere Beispiele, wie Richard Linklater wirklich ganz oft versucht, auch mit Stilistiken wie 70er-Jahre-Filme oder ähnliche Dinge, einfach uns in diese Welt hineinziehen zu lassen. Und ich finde, wer jetzt gerade irgendwie Bock hat, mal die Welt des Richard Linklaters zu ergründen, der sollte wirklich mal Nouvelle Vague und Blue Moon hintereinander gucken. Ich weiß nicht, ob das irgendwie möglich ist mit Fahrereien oder ähnliches, weil man hier einen Filmmacher sieht, der wirklich an völlig unterschiedlichen Ecken des Inszenierens ist und mit welcher Selbstsicherheit er ist. Und er ist einer der letzten Independent-Regisseure. Es ist ihm scheißegal, wer die Hauptrolle spielt. Es ist ihm scheißegal, dass er gegen Sehgewohnheiten spricht, dass er das Kino aufbricht und uns präsentiert und gleichzeitig aber die Liebe nicht verliert. Und deswegen ist Richard Linklater ist wirklich einer der wenigen Regisseure, wo es jedes Mal sich lohnt, ihm zu folgen und seine neue Sehgewohnheit oder sein neues Sehgefühl, dass er uns versucht zu präsentieren, zu genießen. Deswegen Blue Moon mit guter Laune vielleicht gucken und danach vielleicht sich noch 15 Minuten Zeit nehmen, um darüber zu reden, weil es ein sehr, sehr pessimistischer Film ist. Aber vielleicht einfach ins nächste Kino fahren und Nouvelle Vague gucken und die pure Liebe und Zelebrierung des Kinos nochmal so verstehen und dann am Ende des Tages sagen, Richard, du bist wirklich ein krasser Typ.
Und sagen wir also gerne nochmal genau in dieser Reihenfolge, also zuerst Blue Moon sich anschauen.
Das ist auch ein Hörertipp.
Und ja, auch das ist ein Hörerservice und der läuft wirklich ab nächsten Donnerstag dann im Kinoclub. Ja. Könnt ihr auch nochmal, also Donnerstag, den 2. April, da könnt ihr auch nochmal genau schauen, wann die Anfangszeiten sind. Also er wird zunächst um 16.30 Uhr laufen und dann den Montag drauf, also ab den 6. April wird er dann 21 Uhr auch abends gezeigt werden. Und dann könnt ihr gerne immer nochmal nach Weimar fahren, nachdem ihr ihn gesehen habt. Im Lichthaus läuft dann der andere Film von Richard Linklater, Nouvelle Vague. Ja. Das war's von uns beiden in dieser Ausgabe, in dieser Märzausgabe. Uns gibt's im April wieder, am 11. April. Dann reden wir über den neuen Super Mario Bros. Film.
Ich freue mich wie ein Schnitzel.
Der war ja vor Jahren der erste Teil ein Riesenhit. Du freust dich schon wie ein Schnitzel.
Na, weil der sieht total witzig aus und visuell sieht er auch bombastisch aus. Und ich muss auch ehrlich sagen, das ist so gut gewesen, der erste Teil, wenn man es mal so rein unterhaltungstechnisch guckt, dass ich mich super freue. Und ich kann ihn endlich mit meinem Sohn gucken gehen, der ist nämlich jetzt alt genug für einen Sechserfilm.
Also, darüber reden wir dann auch den neuen Film mit Robert Pattinson, Zendaya. Das Drama wird auch laufen. Ja, auch da ganz anderer Film sicherlich, aber auch da sind wir gespannt. Also wieder einschalten am Samstag, den 11. April hier auf Radio Frei um 10 Uhr. Gibt es uns dann wieder zu hören. Und wir hören uns noch einen Song aus Boyhood. Drückt doch mal bitte das Knöpfchen und wir sagen Tschüss.
Tschüss. You wanna see